Ja, liebe Geschwister, auch ich darf Sie euch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und zu dem anschließenden Abendmahl. Ja, über das Thema Glauben, Vertrauen, ob nun ganz allgemein gehalten oder in Verbindung, in Zusammenhang mit einer Person, haben wir sicherlich schon viele Predigten gehört. So haben wir sicherlich zum Beispiel den Glauben eines Noah oder eines Abraham oder eines Daniel, haben wir sicherlich schon manches gehört und gelesen. Aber was wissen wir eigentlich über den Glauben bzw. über das Vertrauen einer Maria, also der Mutter von Jesus Christus? Geschweige denn über den Glauben eines Josef, nicht ihres Ehemannes. Nicht, haben wir schon mal irgendwo irgendetwas darüber gehört, gelesen? Man muss sich schon intensiv bemühen, nicht, um da wirklich mal fündig zu werden. Und was sagt eigentlich die Bibel, also das Wort Gottes, über den Glauben einer Maria, über den Glauben eines Josef? Hilft sie uns weiter? Wenn ja, welche Texte bieten sich da an? Und beginnen wir heute mal mit der Maria. Liebe Geschwister, lassen wir mal alle adventlichen, weihnachtlichen Gedanken weg, die da immer wieder im Zusammenhang mit Maria auftauchen, weil es ja auch den Text, den wir nachher lesen werden, immer wieder ein Text ist, der zu Advent und Weihnachten gelesen wird. Aber lassen wir uns dadurch nicht irritieren, sondern wir wollen heute Morgen einmal schlicht und einfach über den Glauben der Maria sprechen, so wie wir in der Vergangenheit sicherlich auch schon über den Glauben eines Abraham oder eines Hiob oder eines Daniel gesprochen haben. Also diese adventlichen, weihnachtlichen Aspekte lassen wir mal ganz außer Acht. Und innerbiblisch sind uns ja Maria-Geschichten sind uns ja präsent. Nicht? Wir kennen Maria und die Ankündigung der Geburt Jesu, dann Maria und ihre Verwandte Elisabeth. Nicht Maria zusammen mit ihrem Mann auf der Flucht nach Ägypten bzw. auf der Rückkehr aus Ägypten. Und dann Maria und ihr Mann und der zwölfjährige Jesus im Tempel. Das wäre übrigens auch mal eine hochinteressante Predigt, mal sich damit zu befassen über den zwölfjährigen Jesus im Tempel. Dann Maria auf der Hochzeit zu Kana, ist uns auch bekannt. Maria und die leiblichen Söhne und natürlich zum Schluss Maria unter dem Kreuz. Außerbiblisch, ja, taucht die Maria zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis wenn es da heißt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, also da taucht sie auf. So, bevor wir uns aber jetzt dem Predigtext zuwenden, vorweg einige Bemerkungen, was Maria-Texte anbetrifft. Gerade wenn man nämlich Maria-Texte liest, da beginnen schon exegetisch ihren Motor hochzufahren und es ist gut, wenn sie dann wieder runtergefahren, wenn sie dann wieder abgebremst werden. Und zwar erst recht, wenn sie im Zusammenhang mit der Jungfrauengeburt dabei ausschließlich ihren Verstand des 21. Jahrhunderts, ich betone das extra, einsetzen wollen. Und wenn dann noch die religionswissenschaftlichen Parallelen dazugenommen werden, dann erst recht, liebe Geschwister. Natürlich, das wissen wir, natürlich ist, wenn wir über Maria sprechen, von etwas die Rede, was ja unglaublich ist. Da ist schlicht und weg ein Wunder geschehen. Nicht hier hat der lebendige Gott also wirklich ein Wunder getan. Es war eine freie Setzung des lebendigen Gottes. Nicht Gott kann das, Gott handelt. Und ich sage es mal so, die Naturwissenschaft hat zu schweigen. Nicht, das klingt zunächst mal hart, aber ich denke, es ist ganz wichtig, das gleich am Anfang sofort zu sagen. Und fangen wir bitte nicht an, die Jungfrauengeburt zum Beispiel mit Hilfe von den Naturwissenschaftlern irgendwie in Frage zu stellen. Denn er hat hier schlicht und weg das Wunder getan und liebe Geschwister, wir kommen doch dem lebendigen Gott nicht hinterher. Nicht der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der lebendige Gott, von dem also jetzt alles Menschsein kommt. Nicht er schafft einfach dieses geniale Wunder, nicht eben seinen Sohn Jesus Christus in diese Frau, in diese Maria, ich sag's mal so, hinein zu transportieren. Und dadurch wird ja unser naturwissenschaftlicher Verstand ja nicht ausgesetzt, sondern er erfährt ja im Grunde genommen eine wunderbare Erweiterung durch diese wunderschöne analogielose, durch das wunderschöne analogielose Ereignis, nicht indem unser Verstand bei Gott landet, nicht? Und wenn unser Verstand bei Gott landet, ist das immer eine große Hilfe. Aber neben diesen naturwissenschaftlichen Parallelen haben wir dann noch die religionswissenschaftliche Seite und ihre Überlegungen, und da wird's ja noch verrückter, nicht? Dann landen Kommentatoren bei irgendeiner mystischen religiösen Hochzeit, nicht, bei irgendwelchen Göttern, die sich dann mit Menschen da verbinden, und dann kommt mit dem Ergebnis, dass da so Halbgötter rauskommen. Liebe Geschwister, vergessen wir auch das alles. Nur eine Sache möchte ich allerdings noch hinweisen, und zwar, dass nämlich im konfessionellen Horizont vieles nachträglich zu der Maria hinzugekommen ist. Das wissen wir alle. Und wir tun gut daran, liebe Geschwister, ein klares, ein unerschütterliches, ein erfrischendes Nein dazu sagen. Und wir kennen alle diese Nachträge, die da aufgetaucht sind, nicht, unbefleckte Empfängnis, was weiß ich, Sündlosigkeit der Maria, Maria Himmelfahrt, ewige Jungfräulichkeit, Mitdienerin und dann noch Austeilerin des Heils und so weiter und so fort. Liebe Geschwister, das hat alles nichts mit biblischem Glauben zu tun. Das ist die Maria der Konfession, aber es ist eben nicht die Maria der Bibel, liebe Geschwister. Und deswegen hat in Anführungsstrichen die alte Kirche immer wieder gut daran getan, nicht das im Bekenntnis ein für alle Mal wirklich festzulegen, und woran auch wir persönlich also jetzt nichts ändern sollen. Jesus Christus, ganz Mensch, ganz Gott, der eine Herr, der eine Messias, unser Herr Jesus Christus. So, und jetzt kommen wir zu dem Predigtext. Wie gesagt, es ist zunächst mal ein Text, der immer wieder zu Advent und Weihnachten gelesen wird. Ich nehme aber hier aus Lukas 1 nur einige Verse, und zwar nur solche Verse, wo ich annehme, dass sie uns wirklich etwas über den Glauben einer Maria aussagen. Und zwar Lukas 1, zunächst mal der Vers 28. Da heißt es: Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Und dann machen wir einen Sprung in den Vers 31. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dann der Vers 35. Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und dann, ganz wichtig, der Vers 38, Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt von Herzen Dank sagen, dass du jetzt mitten unter uns bist, und dürfen dich herzlich bitten, dass du uns jetzt diese wenigen Verse aufschließt, dass du uns etwas sagst über diesen Glauben der Maria und was wir über diesen Glauben der Maria für unser persönliches Leben wirklich lernen dürfen. Und so geben wir dir alle Ehre, loben und preisen deinen wunderbaren heiligen Namen. Amen. Liebe Geschwister, es ist so, es gibt eben ein paar Dinge, die gelten nur der Maria. Nicht? Das gab es vorher nicht, und das hat es nachher auch nicht mehr gegeben, und die kann man auch nicht einfach mit irgendetwas anderem vergleichen, das ist nun mal so. Das sind schlicht und einfach Setzungen Gottes, wenn er sich also mit Geschichte, wenn er sich mit Schöpfung, wenn er sich mit Menschen verbindet. Wir wissen es, so gibt es nur einen Abraham, mit dem Gott also wirklich die Geschichte seines Volkes Israel begonnen hat. Und so gibt es eben auch nur einen David, zu dem Gott gesagt hat, in dieser Linie will ich meinen Sohn bringen, auf die Welt bringen. Und so gibt es eben nur eine Maria, die der lebendige Gott für die Verwirklichung seiner Heilsgeschichte mit seinem Sohn Jesus Christus erwählt und zu ihr gesagt hat, in dieser Frau lasse ich meinen Sohn auf die Welt kommen. Nicht, das ist absolut einmalig, das wird es nicht mehr geben, das ist nicht übertragbar. Das müssen wir jetzt erstmal ganz klar zur Kenntnis nehmen. So, und jetzt bekommt die Maria durch den Engel, ja, man möchte sagen, eine Fülle an Theologie mit, was im Grunde genommen für das ganze Leben ausreicht. Eine Fülle an Theologie. Es ist ja faszinierend, was da so ab Vers 31 über Jesus Christus gesagt wird, dass nämlich all die alttestamentlichen Verheißungen da in ihm jetzt erfüllt werden. Die großen Verheißungen aus Jesaja 7 und aus Jesaja 9. Wenn wir also jetzt da lesen, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihn im Namen Jesus geben. Und dann heißt es weiter, er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und wird den Thron seines Vaters David haben. Er wird der König sein über das Haus Jakob und sein Reich wird kein Ende haben. Und das alles steht schon im Alten Testament, der Gottessohn, der Menschensohn, der Davidsohn, das ist Jesus und jetzt ist er auf die Welt gekommen. Aber geht zurück zu unserer Maria. Zurück zu unserer Maria, denn es ist ja nicht nur so, wie wir es gerade vorhin gesagt haben, dass es also ein paar spezifische Dinge gibt bei der Maria, die nur ihr gelten, die nur für sie also gültig sind, sondern es gibt auch eine ganze Reihe von Dingen, ja, wonach diese Frau, wie sie hier also wirklich beschrieben wird, ja, man darf es wohl schon sagen, ein wunderschöner Prototyp des Glaubens, des Vertrauens ist. Nicht, dass sie uns wunderbar vermittelt, was eben ganz entscheidend, was eben ganz wesentlich und wichtig ist für Vertrauen, für Glauben, für Gehorsam. Und somit ist sie auf der einen Seite eine von uns, was natürlich ihre Sonderstellung auf der anderen Seite in keiner Weise aufhebt. Und was kennzeichnet jetzt nun den Glauben dieser Maria? Und es sind nach meiner Ansicht drei Dinge, drei wesentliche Dinge. Dass sie einmal ihre Identität erkannt hat, dass sie zwar in ihre Berufung gefunden hat und drittens, dass sie dem lebendigen Gott die volle Verantwortung ihres Lebens ihm übertragen hat. Das ist so im Wesentlichen, was den Glauben einer Maria kennzeichnet und ich sage, sind wir doch ganz ehrlich, da finden wir uns wieder. Da finden wir uns in der Tat wieder. Kommen wir also zu dem ersten Punkt, nicht, dass die Maria wirklich ihre Identität da erkannt hat. Das Erste, was jetzt hier bei dieser Frau deutlich wird, ist ja ihre, ja so ein bisschen die Irritation über diese Begrüßung des Engels, nicht? Und dazu muss man wissen, die Art und Weise, damals zu grüßen, die muss man schon ein bisschen unterscheiden von der Art und Weise, wie wir uns heute so begrüßen. Wir sind damals nicht so aufeinander zugekommen und haben gesagt, hallo, wie geht's? Und dann war die Sache erledigt. Sondern damals hatte das Grüßen schon im normalen Alltag Inhalt in sich, liebe Geschwister, eine Botschaft. So, und jetzt tritt hier der Engel auf und grüßt dann mit diesem Ave Maria, also mit diesem Sei gegrüßt. So nach dem Motto von Sacharja 9, Vers 9, Maria, sei gegrüßt, du Tochter Zion, freue dich, siehe, dein König kommt. Womit er natürlich so ein wenig die Unsicherheit in dieser Situation nimmt. Und dann kommt dieser ganz besondere, ermutigende Zusatz, du Begnadete. Nicht, man könnte auch sagen, du über alle Maßen mit Gnade Beschenkte. Nicht, und dieser Ausdruck, du Begnadete, der ist sprachlich schon interessant, weil es nämlich in unserer Sprache dazu schöne Varianten gibt, die aber alle der Engel nie gesagt hat. Also man muss schon aufpassen, welche Bibelübersetzung man hat, dass man da nicht auf eine falsche Fährte gelockt wird. Man liest auch manchmal, je nachdem welche Bibelübersetzung das ist, sei gegrüßt, du Begnadigte. Ja, wohlgemerkt, du Begnadigte. Nee, das hört sich ja dann so an, also da hat jemand, ich sag's mal jetzt ganz allgemein, da hat also jemand etwas verbrochen und ich komme trotzdem mit meiner besonderen Zuwendung zu dir und hole dich aus diesem ganzen Schlamassel, aus diesem ganzen Dilemma heraus. Hat der Engel aber nie so gesagt, wenn man also in den Urtext hineinschaut. Dann findet man, und da ist man auch ganz überrascht, dann findet man manchmal auch diesen Zusatz da, sei gegrüßt, du Begnadende. Ja, liebe Geschwister, als ob von ihr, von der Maria, in irgendeiner Art und Weise Gnade ausginge, völlig unmöglich. Sondern der Engel sagt, sei gegrüßt, du Begnadete. Nicht du, Maria, hast in deiner Person wirklich Gnade gefunden. Gott hat dich mit Gnade, ja, in Übermaße hat er dich wirklich beschenkt. Und das gehört jetzt diese junge Frau. Und man kann davon ausgehen, dass sie auch alttestamentlich ein wenig geprägt war, dass sie jetzt wirklich das hört und denkt, ja, jetzt kommt tatsächlich der lebendige Gott, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, kommt jetzt tatsächlich in mein Leben hinein. Er kommt und sagt zu mir diese Worte, sei begrüßt, du Begnadete. Nicht, und indem Maria da wirklich ihre gute, ihre gesunde Irritation da zum Ausdruck bringt, markiert sie etwas ganz Entscheidendes, was für ihren Glauben wichtig ist, dass sie nämlich ein riesengroßes Geschenk bekommen hat. Ich bin in der Tat mit Gnade beschenkt worden, ich bin begnadet. Und liebe Geschwister, das Geschenk, was die Frau hier bekommt, ist unbezahlbar. Das ist in seiner Dimension gar nicht auslotbar. Und wir wissen, das ist das Geschenk der Jesusleute. Das ist das Geschenk der Jesusleute. Du hast Gnade gefunden. Und jeder von uns hat so sein persönliches Datum. Und dieses persönliche Datum, das ist der Tag, an dem der Herr Jesus Christus in dein Leben hineingekommen ist, bei dir also wirklich angekommen ist. Manche können da diesen Zeitpunkt genau angeben, manche können vielleicht nur einen groben Zeitraum angeben. Nicht? Es kann aber auch so sein, ich hoffe, dass es nicht der Fall ist, dass hier jemand unter uns, der dieses Datum noch gar nicht erlebt hat, nicht, der dieses Datum wirklich noch gar nicht gehabt hat. Das kann doch sein. Nicht, du bist zwar in einem christlichen Umfeld aufgewachsen, lebst darin, findest dich vielleicht gar nicht mal so schlecht, hast eine gewisse Affinität zum christlichen Glauben, aber das war's dann schon. Aber das hat mit Bekehrung nichts zu tun. Da ist noch lange nicht der Herr Jesus Christus in dein Leben hineingekommen, sondern das ist erst dann geschehen, nicht wenn Gnade dich gefunden hat, liebe Geschwister. Natürlich gilt das erst einmal, dass der lebendige Gott auf die Suche nach dir gegangen ist, dass er dich gefunden hat, dass er dann bei dir angekommen ist. Insofern ist natürlich dieses besondere Datum oder dieser besondere Zeitabschnitt ist natürlich kein Erfolg deiner Persönlichkeit, vollkommen klar. Aber was dieser Text auch sagt, ist, dass du dich eben dafür öffnen darfst. Du darfst dich dafür öffnen. Nicht mal ein einfaches Beispiel. Was nützen dir all die schön eingepackten Geschenke, die man dir, was weiß ich, zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder zu irgendeinem anderen besonderen Anlass schenken will, wenn du sie nicht annimmst, aus welchen Gründen auch immer. Das ist nicht der normale Weg. Und so hat man heute wirklich den Eindruck, dass wirklich so viele Menschen so mit dem lebendigen Gott umgehen, nicht, da liegt das Päckchen Jesus und seine Gnade und der Mensch sagt, nein, brauche ich nicht, habe ich nicht nötig. Nicht, und genau das sehen wir bei der Maria eben nicht, sondern sie sagt wirklich, ich bin eine Begnadete, ich habe wirklich ein Geschenk bekommen, in mein Leben ist der Herr Jesus Christus hineingekommen, nicht er hat das, was wir auch immer wieder sagen können, er hat mir meine Schuld vergeben, er hat mich gereinigt, er hat mich gerecht gesprochen, er hat mich zu seinem Kind gemacht. Ich darf jetzt mit ihm leben, ich darf mit ihm sein, wirklich in dieser Existenz, im Sterben und auch in alle Ewigkeit. Tja, ich bin eine über alle Maßen Beschenkte. Und ich denke, das gilt auch gerade dann, wenn es um dich herum oder wenn es in dir oder mit deinem Leben vielleicht momentan gar nicht mal so optimal läuft oder so rosig aussieht, sondern ziemlich armselig. Ich weiß natürlich nicht, wie du dich so in die nächsten Wochen, Monate hineinmanövrierst. Das weiß ich natürlich nicht. Es gibt eben die unterschiedlichsten Rahmenbedingungen, wie man sein Leben da beurteilen kann. Aber vielleicht musst du sagen, ja, es läuft momentan nicht optimal in meinem Leben. Meine Wünsche, meine Hoffnungen, meine Erwartungen sehen ganz anders aus. Nicht, da sind Türen zugegangen, sogar für immer zugegangen. Manches ist gelaufen, was nicht hätte so laufen sollen. Es sieht also ziemlich dürftig aus. Und so präsentiert sich das manchmal, wenn die Kulissen beiseite geschoben werden. Dann sieht das dahinter nicht so glänzend aus. Nicht? Sie kennen das ja vom Theater her. Wenn da die Kulissen weggeschoben werden, dann sieht es manchmal dahinter chaotisch aus. Und so kann das natürlich auch in deinem Leben sein. Aber ich denke, gerade da, wo unsere Lichter ausgehen, nicht, ist das helle Licht von Jesus Christus immer noch da. Und das Gnadenleuchten von Jesus ist genau das, liebe Geschwister, was Maria eben kennzeichnet. Nicht, nehmen wir eben diesen modernen Begriff, dann verstehen wir das eben noch besser, wenn wir sagen, ja, meine Identität ist es, und das ist, was die Maria erkannt hat, dass ich wirklich begnadet bin. Das ist ja zum Teil die große Frage, nicht die große Identitätsfrage, nicht? Wer bin ich? Was ist mein Wert? Was bestimmt mein Leben? Was ist wichtig? Was soll bleiben? Und so weiter und so fort. Und Maria antwortet, ich weiß es, ich kenne meine Identität. Meine Identität ist, dass ich von Jesus Christus über alle Maßen mit Gnade beschenkt worden bin. Einmal und für immer. Nicht? Und das ist wirklich die Glaubensbotschaft dieser Frau. Nicht? Ich bin von seiner Gnade erreicht. Und das ist auch das, was Sie sagen können. Nicht? Wir sind beschenkt worden. Das ist unsere Marke, liebe Geschwister. Egal wie die nächsten Tage, Wochen, Monate aussehen, ob sie schön glanzvoll verlaufen oder ob sie schwierig sind, egal wie die Kulissen dastehen werden, dahinter ist das Entscheidende, nicht, dass ich wirklich von Jesus Christus mit Gnade beschenkt worden bin. Das ist das eine. Dass die Maria, was den Glauben der Maria ausmacht, dass sie wirklich ihre Identität erkannt hat. Ich bin eine, die über alle Maßen mit Gnade des Herrn Jesus Christus beschenkt worden ist. Aber dabei bleibt es ja jetzt nicht bei dieser Frau. Entscheidend ist ja jetzt nun, wie die Frau auf die Rede dieses Engels oder auf die Begrüßung des Engels reagiert. Das ist ja nur das Entscheidende. Nicht nur, dass sie, sag ich mal, eine entsprechende Erklärung dafür haben will, wie das Ganze jetzt wird mit der Schwangerschaft, wie das abläuft. Das bekommt sie ja auch, wird sie ja auch durch den Engel mitgeteilt. Sondern es steckt ja noch etwas anderes darin, dass dann tatsächlich diese Maria diesen Satz sagt, ja, der sie so bekannt gemacht hat, dass sie sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd. Ich bin des Herrn Magd oder ich bin des Herrn Knecht. Und da ist natürlich die Frage, wie kommt dieser Satz bei uns an? Wie kommt dieser Satz bei uns an? Das ist natürlich ein Ausspruch, das kann man sich vorstellen, bei dem sogar auch bei manchen Christen sich die Nackenhaare sträuben, wenn sie diesen Satz hören, ich bin des Herrn Magd oder ich bin des Herrn Knecht. Nicht? Das klingt bei manchen so, wie soll ich mal sagen, so nach Verlust an Werten, so Verlust an Selbstbestimmung, so nach Erniedrigung, so nach Selbstaufgabe, liebe Geschwister. Und jetzt kommt ja noch eins hinzu, und wenn wir jetzt im Urtext statt Magd das Wort Sklavin lesen, das steht nämlich im Urtext da drin, Sklavin, liebe Geschwister, wenn das dort auftaucht, nicht, dann möchte ich fast sagen, dass wir nach unserem heutigen gesellschaftlichen Denken da schon fast einen Diskriminierungstext vor uns liegen haben, obwohl es eine wunderschöne Bezeichnung aus der Bibel ist. Nicht, ich bin ein Sklave, ich bin ein Sklave des Herrn, ich bin eine Magd des Herrn, liebe Geschwister. Und jetzt können wir wirklich, und da Gott, sei es Gott wirklich gedankt, jetzt können wir wirklich auf biblischen Text da zurückgreifen und begreifen, dass diese Begriffe, Knecht, Magd, Sklave, Sklavin, nicht, wie es, dass die eine ganz, ganz, ganz andere Vorgeschichte haben. Nicht, man weiß zum einen zum Beispiel, Moses Titel Nicht? Und das war die Leitfigur, liebe Geschwister, das war die Leitfigur im Alten Testament. Nicht der Titel Moses lautete Knecht des Herrn. Tja, mehr ging nicht. Das war top, kann man so sagen. Mehr geht nicht. Nicht, das macht uns jetzt schon etwas ruhiger, wenn die Maria also sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd. Nicht, als nächstes kommt in Betracht, dass beim Propheten Jesaja sogar das Volk des Herrn als Knecht bezeichnet wurde. Und dann, ja, der Höhepunkt, dass spezifisch im Volk Israel ja einer der Knecht war, nämlich unser Herr Jesus Christus. Und dann wissen wir auch, dass die Apostel, dass die sich teilweise auch Knecht, Sklave Jesu Christi genannt haben. Also spätestens jetzt, möchte man sagen, ist die Maria mit ihrem Satz wirklich rehabilitiert und sie ist da wirklich, wirklich auf einer ganz, ganz guten Ebene. Aber wenn wir, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt der Gedankengang, der dahinter steckt, wenn sie sagt, ich bin des Herrn Magd, liebe Geschwister. Was ist der Gedankengang? Das ist ein ganz tiefer, wichtiger, grundsätzlich elementarer Gedankengang. Das heißt, ich diene immer jemandem. Es ist nur die Frage, wem ich diene. Ich diene immer jemandem. Es sitzt immer jemand auf dem Pferd meines Lebens. Die Frage ist nur, wer reitet mich da? Nicht? Und jetzt wird es ganz plötzlich paulinisch. Denken wir an 2. Korinther 5, Vers 17, wo es heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Also den alten Gaulführer, den haben wir runtergeschmissen. Nicht Neues ist geworden, das heißt eine neue Regierung. Jesus Christus ist jetzt sozusagen der Feldherr, der jetzt auf diesem störrischen, bockigen Menschen sitzt und der ihn jetzt, je nachdem, was er nötig hat, lenkt, bremst, ermutigt, tröstet, aufbaut, wie auch immer. Und das ist und bleibt eben die entscheidende Frage jetzt, wer reitet mich? Wer reitet mich? Nicht, wir wissen doch, wie schnell die Reiter wechseln können. Nicht, dann reiten plötzlich ganz andere Systeme, ganz andere Mächte, ganz andere Gedanken bestimmen uns und plötzlich tauchen sie alle wieder auf. Nicht unser Neid, unser Stolz, unser Hass, unsere Gier, unsere Selbstgefälligkeit und unsere unterschiedlichen Gewohnheiten, unser Egoismus und so weiter und so weiter. Und jetzt begreifen wir, dass diese Frau, dass die Maria das Klügste tat, was sie wirklich tun konnte, dass sie also gesagt hatte, Herr, setze du dich bitte auf den Sattel meines Lebens, setze du dich bitte da drauf. Und wie heilvoll, wie weise, wie klug war wirklich dieser Satz, den die Frau da gesprochen hat. Und das ist im Grunde genommen auch der Satz wirklich jeden Tag für uns. Lass mich deine Magd, lass mich dein Knecht sein, bitte regiere du mich. Wenn du mich nicht regierst, dann sitzen ganz andere auf dem Sattel meines Lebens. Das ist der Gedankengang, der dahinter steckt, wenn die Maria das so sagt. Und wenn ich wirklich mal so töricht war, liebe Geschwister, und habe einen anderen auf meinem Pferd sitzen lassen, dann darf ich wechseln. Ja, ich darf wechseln. Ich wäre ja dumm, wenn ich jetzt den ganzen Tag da auf diesem falschen Pferd da sitzen würde. Nicht, dann nehme ich wirklich diesen Satz der Maria, komme zum lebendigen Gott und sage, Herr, ich bin doch deine Magd oder ich bin doch dein Knecht, ich gehöre dir allein. Was ist das wirklich für ein Geschenk? Was ist das für ein Geschenk? Liebe Geschwister, ein berühmter Evangelist im 19. Jahrhundert, der hatte schon viele große Evangelisationen gehalten und war von Gott reichlich gesegnet worden. Und jetzt eine Stadt an der Ostküste Amerikas wollte also jetzt mit ihm einen evangelistischen Einsatz planen. Und ja, wie das dann manchmal so ist, die Neider sind dann oftmals nicht weit entfernt. Und so war es auch in diesem Planungs- oder Vorbereitungskomitee, da saßen eben auch einige Neider. Und von denen dann einer sagte, muss das denn wirklich sein mit diesem Evangelisten? Jetzt kommt dieser Satz, hat er allein Anspruch auf den Heiligen Geist? Und dann kam die Antwort aus dem Plenum, nein, das natürlich nicht, aber der Heilige Geist hat allein Anspruch auf ihn.
Seht, liebe Geschwister, darauf, das ist es, dass der lebendige Gott allein Anspruch hat auf unser Leben. Ich bin des Herrn Magd, ich bin des Herrn Knecht. Und das Wunderbare ist ja, nicht allein auf dieser Erde ist das meine Berufung, sondern in alle Ewigkeit. Wenn wir nämlich die Offenbarung lesen, hinten das letzte Kapitel, da lesen wir in einem Vers, und seine Knechte, / Mägde werden ihm dienen. Da tauchen sie wieder auf. Ja, es bleibt dabei, in alle Ewigkeit werden wir ihm, unserem Herrn Jesus Christus, dienen. Und diese Bindung, liebe Geschwister, dieses Regiertwerden von unserem Herrn Jesus Christus, ja, ich sag's mal so, diese Knechtschaft ist, so paradox für andere das klingen wird, ist die größte Freiheit, die wir haben. Ich bin endlich den anderen los, nicht oder die anderen los, die mich da ständig regieren wollen. Ja, nachdem also jetzt die Maria wirklich das so gesagt hat, dass sie also einmal wirklich ihre Identität erkannt hat und dass sie ihre Berufung gefunden hat, indem sie also sagte, ich bin des Herrn Magd. Ja, kommen wir jetzt zum dritten Punkt, dass sie jetzt zum Schluss sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Dass sie also wirklich in diesem Moment die gesamte Verantwortung ihres Lebens wirklich dem lebendigen Gott übergibt. Und der Engel sagt jetzt überhaupt nichts mehr danach. Ja? Es ist auch gediegen, also die Maria sagt ihr das letzte Wort, nicht? Obwohl da der Engel aufgetreten ist. Aber der sagt danach gar nichts mehr, anscheinend ist alles wohl klar. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Nur was sagt sie damit, liebe Geschwister? Was sagt sie mit diesem Satz hier? Das ist ein gewaltiger Satz. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Nicht? Es soll das geschehen, was du, Gott, was du, mein Vater im Himmel, was du in dem Geist, der in mir wohnt, was du wirklich für mein Leben vorgesehen, was du für mein Leben geplant hast. Ich vertraue dir ganz allein. Und liebe Geschwister, wir alle, die wir sitzen, wissen, das ist ein klassischer Vertrauenssatz. Das ist ein klassischer Vertrauenssatz. Und das bedeutet, ich mache keine Vorbehalte, ich habe keine Kontrolle, ich habe keinen Gesamtüberblick, ich habe ein gewisses Restrisiko, ich habe kein Verstehen, nicht unbedingt ein Verstehen der Gesamtzusammenhänge, liebe Geschwister. Ich habe noch nicht mal einen Zustand dazwischen, so nach dem Motto, Herr, du kannst ja deine Vorschläge machen und irgendwann kommen wir dann nochmal zusammen und reden darüber, aber letztlich entscheide ich auch das nicht. Liebe Geschwister, keine Schranke für den lebendigen Gott. Das ist mein Beschluss, das war der Beschluss der Maria. Ich vertraue dir ganz allein. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Man möchte der Maria im Grunde genommen zurufen, Maria, weißt du überhaupt, was du da sagst? Hast du überhaupt eine Ahnung, was in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten auf dich zukommt? Du bist doch noch so eine junge Frau, du hast doch gar keinen blassen Schimmer, wie der Plan Gottes mit dir aussieht. Und natürlich konnte sie das in diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt, konnte sie die Tragweite dieses Satzes, konnte sie ja noch gar nicht erkennen, die Dimension konnte sie ja noch gar nicht sehen. Und trotzdem tut sich Maria mit diesem Satz, mir geschehe, wie du gesagt hast, etwas unendlich Gutes und Wertvolles. Da weiß sie in diesem Moment, ich laufe eben nicht nur so als letzte Instanz da durch das Leben, sondern ich weiß, der lebendige Gott ist hinter mir und dem vertraue ich wirklich. Und das ist jetzt die entscheidende Frage, die an jeden von uns stellt. Geschieht das in deinem Leben? Geschieht das in deinem Leben, was ich, der lebendige Gott, sage? Bist du bereit einzuwilligen, dass ich Gott über dein ganzes Leben verfügen darf? Nicht jeden Bereich deines Lebens, mit all deinen Stärken und Schwächen, nicht in Krankheit und Gesundheit, in Erfolg und in der Misserfolg, in Freude und Leid, in Dingen, die sich auflösen und die sich nicht auflösen, in allem. Und du musst wissen, manches oder alles musst du aufgeben, nicht wenn ich in dein Leben trete, vor allen Dingen dein Eigenwillen. Und ich
möchte mal an dieser Stelle, bei diesem Vertrauenssatz, mir geschehe, wie du sagst, möchte ich noch mal etwas näher stehen bleiben, weil er so ungemein wichtig ist. Natürlich ist das richtig, liebe Geschwister. Der Nachfolge, der Vertrauensweg mit Jesus Christus ist auch herrlich. Er ist gesegnet und er schenkt Ewigkeit, er schenkt ewiges Leben. Aber es ist eben nicht so, wie manche Wohlstandsevangelisten sagen oder verkündigen, dass alles super ist, dass alles schön wird, so nach dem Motto, wenn du also da mit Jesus Christus gehst und wenn du ihn hast, da wirst du nicht mehr krank und dann läuft die Ehe und die nächste Beförderung steht auch schon an. Nein, 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 liebe Geschwister, du erlebst eben nicht ein Highlight nach dem anderen, sondern wenn du den Weg Jesus, den Weg der Nachfolge gehst, des Vertrauens gehst, dann musst du durch Anfechtungen hindurch. So, liebe Geschwister. Und das wurde der Maria da schon deutlich. Sie selbst hat das natürlich nicht erkannt. Es wurde ihr gesagt. Und ich denke da an den alten Simeon. Und der lebendige Gott hatte dem alten Simeon ja versprochen, du wirst den Erlöser meines Volkes, du wirst ihn noch sehen, bevor du stirbst, bevor ich dich heimhole. Und das ist dann auch geschehen. So, und jetzt passiert ja Folgendes. Jetzt gehen also Maria, nachdem also das Jesuskind geboren wurde, gehen Maria und Josef, gehen jetzt ihren religiösen Pflichten nach, das heißt die Beschneidung und die Opfergabe. Und da treffen sie natürlich in dem Tempel, treffen sie den alten Simeon. Und da sagt der Simeon unter anderem zu der Maria, man kann es nachlesen in Lukas 2, Vers 35, siehe, auch durch deine Seele geht ein Schwert. Ob sie diesen Satz damals verstanden hat oder die wird sie wahrscheinlich damals noch nicht verstanden haben. Aber er sagt zu ihr, siehe, auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Liebe Geschwister, das ist der Plan Gottes mit der Maria. Nicht? Das ist der Plan Gottes mit der Maria, die sicherlich eine besondere Frau war, weil sie eben den Sohn Gottes zur Welt brachte. Nicht? Was für eine Gnade, nicht? Wir haben ja groß und breit darüber gesprochen, bekam wirklich diese Frau. Und ich sage es mal so, es wäre für den lebendigen Gott doch eine Kleinigkeit gewesen, oder sagen wir es mal noch pointierter oder noch krasser, es wäre doch für Jesus, ein leichtes gewesen, das ihrer Mutter zu ersparen. Und es ist eben nicht geschehen, sondern sie musste das durchmachen. Es blieb ihr also nicht erspart. Und als das Kreuz passiert, nicht ist sie dabei, steht sie unter dem Kreuz. Und da sieht sie sicherlich nicht nur, dass der Messias gekreuzigt wird. Und da wird sie sicherlich begriffen haben, warum das alles geschehen ist, sondern ich kann mir auch vorstellen, da sieht sie in diesem Moment auch das Kind, das sie geboren hat. Und was muss das für eine Mutter bedeuten, wenn sie miterleben musste, wie ihr Sohn gefoltert und ermordet wurde. Und sie hat ja auch all das, was vorher passiert ist, was vorausgegangen ist, dieser ganze Spott und diese ganze Häme und diese Beleidigung und wie man in eine Falle nach der anderen stellt, das hat sie ja auch alles irgendwo mitbekommen, liebe Geschwister. Aber das ist dieses Schwert, von dem der Simeon redete. Damals schon, als sie das Kind geboren, auch wenn sie das da sicherlich noch nicht begriffen hat. Aber das Interessante ist ja, es heißt ja da weiter, das ist ja auch in Bezug auf den 12-jährigen Jesus, aber auch hier, all diese Worte behielt sie in ihrem Herzen. All diese Worte behielt sie in ihrem Herzen. Auch wenn sie es in diesem Moment noch nicht verstanden hat. Ja, und hinterher, das wissen wir, hinterher ist es natürlich, ich sag's mal so, wieder gut geworden. Jesus Christus ist auferstanden, er erscheint hier auch als der Auferstandene und wir wissen, Maria gehörte auch zu den Ersten der Gemeinde, die dann gegründet wurde. Aber das müssen wir eben sehen. So ersparte Jesus Christus auch seinen engsten Nachfolgern, ersparte er eben nicht diesen Weg. Und wir wissen, von den 12 Jüngern haben 11 Jünger den Märtyrertod erlitten. Nicht wahr? Sie sind konsequent den Weg der Nachfolge gegangen. Und wir wissen natürlich auch die Männer aus dem Alten Testament. Ob es nun Hiob ist, ob es nun Jeremia vor allen Dingen, ob es Elia ist, ob es Daniel ist. Nicht, sie sind alle den Weg mit Gott gegangen und haben das Schwere der Nachfolge wirklich, wirklich erlebt. Und das war in keinem Nachfolge des Wohlstandes, wie uns die Wohlstandsevangelisten da verkündigen. Und ich denke mal, je klarer du den Weg und intensiver du den Weg mit Jesus Christus gehst, ja, umso mehr wirst du das wirklich spüren. Und es ist eben eine geistliche Realität, nicht der Widersacher wird dich da angreifen. Du wirst ihn da zum Feind haben, davon musst du einfach ausgehen. Das darfst du aus den Augen eben nicht verlieren. Und das nennt die Bibel eben Anfechtung, was eben zur Nachfolgeweg, zum Vertrauensweg eben dazugehört. Ja, und die Bibel sagt sogar, es ist gut, wenn du Anfechtungen hast. Nicht? Denken wir an den Jakobusbrief. Nicht? Da heißt es ja, meine lieben Geschwister, erachtet es für eine Freude, liebe Geschwister, erachtet es für eine Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Und ich will es mal so sagen, wenn wir überhaupt keine Anfechtungen haben, tja, dann sollten wir mal unseren Glauben, unser Vertrauen, unser Gehorsam gegenüber Jesus Christus einmal überprüfen. Das sollten wir. Martin Luther, der nun auch sehr viele Anfechtungen hatte, hat sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, Anfechtungen. Und er hat einmal Folgendes gesagt, Anfechtung ist die notwendige Kehrseite des Glaubens. Wer nicht angefochten wird, kann auch nicht glauben. Und wir wissen, wenn wir so seine Biografie kennen, er hat sehr viele Anfechtungen erlebt. Für ihn war das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und an anderer Stelle schreibt er, den Satz fand ich auch noch interessant, nach dem Erzeugnis und der Erfahrung aller Frommen ist die größte Anfechtung, keine Anfechtung zu haben. Das ist die größte Anfechtung. Und dann noch ein weiteres Zitat von ihm. Ein jeglicher, der ein rechtschaffener Christ sein will, der gedenke, dass er Christus ohne Anfechtung nicht lernen kann. Und was sagt unser Herr Jesus Christus zu diesem ganzen Thema? Matthäus 16, ab Vers 24. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, ja, um Jesu Christi willen, der wird es finden. Und wir müssen durch viel Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen, so sagt es uns der Apostel Paulus. So sagt es uns der Apostel Paulus. Ja, und insofern, liebe Geschwister, insofern haben wir wirklich mit der Maria, haben wir durchaus einen wunderschönen Prototyp neutestamentlichen Glaubens. Nicht, indem wir auf die Frage, glauben wie Maria, antworten, ja, im Grunde genommen eigentlich sehr, sehr gerne. Das wollen wir auch so wie Maria glauben. Nicht, das ist meine Identität, dass ich weiß, ich bin mit Gnade einmal beschenkt worden und ich werde immer wieder mit Gnade beschenkt. Nicht, dass ich meine Berufung gefunden habe, ich bin Magd, ich bin Knecht des Herrn und dass ich wirklich bereit bin, dem lebendigen Gott, die volle Verantwortung meines ganzen Lebens zu geben, dass ich sagen kann, immer und immer wieder, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und das gilt in alle Ewigkeit, liebe Geschwister. Und dazu schenke der Herr wirklich Gnade, dass das in unserem Leben wirklich Fuß fasst, wirklich realisiert werden kann. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, lebendiger Gott, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, wir beten dich an und wir ehren dich. Und wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, als den Höchsten, als den, in dem alle Verheißungen, die du gegeben hast, sich erfüllt haben. Als den, der für uns auf die Erde gekommen ist, Mensch geworden ist, um wirklich rettende Liebe da hineinzubringen. Und dann wollen wir dir, Herr Jesus Christus, von ganzem Herzen danken, dass du in unser Leben hineingekommen bist, dass du uns über alle Maßen mit Gnade einmal und immer wieder beschenkst, dass wir zum Glauben an dich wirklich kommen durften. Ja, es darf auch immer wieder unser Wunsch sein, unsere Bitte sein, dass der eine oder andere hier in der Gemeinde oder in unserem Umfeld dich persönlich wirklich kennenlernt, dich an und dich annehmen darf, als wirklich seinen Retter, Helfer, als seinen Heiland, als seinen König. Und darüber wollen wir dich loben und preisen in alle Ewigkeit. Amen.